Halleluja, Halleluja. Hey, komm, lass uns miteinander Hände und Stimme erheben. Ich möchte dich ermutigen, mitzubeten. Und ich wiederhole gerne von gestern, wenn du es vielleicht nicht gewöhnt bist oder noch nie gemacht hast, in der Gruppe zu beten. Nicht schlimm, du kommst trotzdem in den Himmel. Aber es gibt immer gute erstmal Erlebnisse. Und es tut einfach gut, vereint im Gebet vor dem allmächtigen Gott zu kommen. Weil die Bibel sagt, wo wir uns eins machen im Gebet, gibt uns das Gott, worum wir bitten. Nicht, weil wir süß sind, sondern damit er allein verherrlicht wird. Und du bist heute mit deinem Anliegen gekommen, du bist heute mit deinem Wesen gekommen, wie du bist. Lass uns einfach vor Gottes Gnadenthron zusammenkommen und zusammen glauben, heute Abend ist mein Abend für einen Durchbruch. Hör ich mal ein Amen. Danke, dass ihr das freiwillig macht. Finde ich ganz toll. Komm, lass uns Hände und Stimmen erheben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jesus, 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 Halleluja. Glory, 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 Glory. Fang an zu sagen, Gott, ich glaube, heute Abend ist mein Abend. Ich glaube, heute Abend möchte ich durchbrechen. Heute ist mein Abend, Gott, wo du mir ganz neu begegnest. Jesus, heute ist der Abend, wo du einen Akzent in mein Leben setzt, wo du eine Veränderung in mein Leben schenkst. Heute ist der Abend, Gott, wo ich eine Begegnung mit dir habe, die mein Leben verändern wird. Heute ist der Abend, Herr, wo ich komme, wie ich bin, um das zu empfangen, was ich noch nie gehabt habe. Herr, ich möchte verändert nach Hause gehen. Ich möchte heute Abend verändert nach Hause gehen. Ich möchte heute Abend motiviert nach Hause gehen, Herr, weil du mich nicht aufgegeben hast. Glory, 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 Glory. Halleluja. Heiliger Geist, wir bitten dich an, komm und berühre uns noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wow, Halleluja, 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 Halleluja. More, 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 more. Danke, 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 danke. Danke, 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 danke. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, danke, danke. Wir ehren dich, Herr, wir ehren dich für deine Gegenwart. Wir ehren dich, Herr, weil du so großartig bist. Jesus, danke für deine Salbung in diesem Raum. Halleluja, Glory, 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 Glory. Empfange, empfange noch näher, noch mehr, nimm mehr. Sag ihm, Heiliger Geist, ich inhaliere dich gerade, ich atme deine Gegenwart, Gott. Schenk mir einfach mehr, Halleluja. Schenk mir einfach mehr, Halleluja. Danke, danke, danke. Halleluja, danke, Jesus. Herr, du bist so gut, deine Gegenwart ist gut, deine Salbung ist gut. Vater, danke, dass in deiner Gegenwart das gibt, was wir brauchen. Und was wir in deiner Gegenwart bekommen, Herr, gibt es nur in deiner Gegenwart. Nicht all die noch Lidl und Markt gekauft haben das. Nur du, Herr, hast das, was wir brauchen. Das ist himmlisch, das ist ewig, das ist gut, das ist vollkommen. Vater, wir wollen von deiner Hand empfangen heute Abend. Wir erwarten heute Abend nicht von Menschen. Herr, wir richten unsere Augen zu dir. Und wir erwarten, Herr, du berührst uns, du begegnest uns, du gibst uns einfach Gnade. Herr, wir lieben dich, wir ehren dich. Im Namen Jesu, Halleluja. Amen. Halleluja, danke Jesus. Wow. Wow. Unser Gott ist gut, Amen. Läuft schon. So, nimm bitte Platz. Ich freue mich sehr, diesen zweiten Abend mit euch zusammen zu gestalten. Na, ganz kurz für diejenigen, die gestern nicht hier waren. Ich heiße Timi Katsura, komme ursprünglich aus Israel, bin seit ca. 18 Jahren hier in Deutschland, bin Pastor in der Connect Church in Ulm, verheiratet, Vater von zwei zuckersüßen Mädels. Mädels ist das Allerschönste und Töchter sind das Allerbeste, was Gott dir überhaupt schenken kann. Und alle Väter sagen gleich Amen. Sehr schön. Außer, nein, 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 ich habe die andere Seite auch gesehen, ich bin dankbar, dass ich durfte. Nein, Söhne sind auch ein Geschenk des Himmels, Söhne sind wunderschön, wir Orientaler lieben Söhne sowieso, aber hey, nichts berührt mein Herz wie die zwei Ladies, die sind einfach wunderschön, so wie der Papa, wie der Mama meine ich, wie die Mama, komplett, einfach wunder, wunder, wunderschön. Genau, ich freue mich sehr, dass ich diesen Dienst tun darf mit uns heute Abend. Gott ist ein guter Gott Und Gott möchte uns berühren, Gott möchte unser Leben verändern. Es ist in seinem Sinnen, dass wir einfach in seinem oder in dem Bild seines Sohnes verwandelt werden. Steht sogar in der Bibel, dass es ein Herzensschlag ist, dass wir jeden Tag Jesus ähnlicher werden, bis zu einem vollen Maß des Mannes Christi, bis wir richtig, richtig, so weit wie das geht, nur ihm ähnlich sind. So weit, so gut. Wir wissen aber alle, dass das Leben kein Ponyhof ist. Und wir wissen alle, dass es nicht immer so glatt läuft im Leben. Und wir wissen alle, dass wir immer wieder mal Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Und das, die ganze Palette kennen wir von Höhen, Tiefen und die ganze Aufregung, die manchmal im Leben passiert. Das ist uns ja alles bewusst, oder? Und ich glaube, irgendwo müssen wir an diesem Punkt kommen, wo wir, egal wie tief, egal wie down, egal wie gefesselt wir uns vielleicht manchmal fühlen in der einen oder anderen Situation, es gibt diese eine geheime Momentum, diese eine geheime Sekunde, diese ganz, ganz besondere, Zeit, wo wir erkennen, Moment mal, da ist eine Kraftquelle, zu denen ich gehöre. Und wenn diese Quelle mich berührt, bin ich eigentlich durch. Gott, der mich berührt, das ist der Topic von heute Abend, wo wir sagen, okay, eine Berührung mit Gott. Und das ist auch unsere Vision in der Connect Church. Wir möchten Menschen in Berührung mit Gott bringen, denn wir glauben, dass eine Berührung mit Gott alles ändern kann. Oh, Halleluja. So langsam steigt den Glauben im Raum. Eine Berührung mit Gott kann unser Leben dermaßen auf den Kopf stellen. Und sagen wir, hey, das war ein echt unfassbarer Moment für einen liturgischen Amen. So, Amen. War richtig, richtig gut. Also langsam merke ich, das läuft, es läuft. Irgendwann mal müssen wir an diesem Punkt kommen, dass wir erkennen, dass wir diesen einen wunderbaren Gott brauchen. Und wenn wir nicht an diesem Punkt kommen, wo wir erkennen, wir brauchen seine Gnade, werden wir keine Veränderung erleben und keinen Durchbruch erleben. Und ohne seine Berührung wird eigentlich nicht in unser Leben geschehen, wovon wir gerne träumen und erwarten, dass das je geschieht. Und der Grund dafür ist simpel. Es gibt Sachen, die nur und ausschließlich nur in Gottes Gegenwart passieren können. Und außerhalb von Gottes Gegenwart werden sie diese Dinge nicht passieren, weil sie einfach aus Gottes Thron fließen. Weil sie einfach himmlisch sind, weil sie einfach göttlich sind, weil sie einfach geheimnisvoll sind, wo wir nicht wissen, wie sie funktionieren. Aber wir wissen, dass die, wenn sie unser Leben getroffen haben, ist das Spiel eigentlich erledigt. Haben wir nur Hunger nach dieser eine Berührung mit Gott? Sehr schön. Was uns nicht berührt, das verwandelt uns nicht. Was uns nicht berührt, das verwandelt uns nicht. Freunde, wie soll Gott mich berühren und verändern, wenn ich nicht zulasse, dass Gott mich berührt? Wie soll Gottes Gnade in uns fließen und unser Leben umkrempeln und uns auf dem Kopf stellen und Erweckung in diesem Land hervorrufen, wenn wir nicht zulassen, dass Gott uns berührt, wenn wir nicht überzeugt davon sind, dass Gott der einzige und alleinige Quelle ist für unsere Kraft, für unser Leben, für all das, was wir brauchen. Freunde, ich kann davon Lieder singen und Bänder schreiben, wie heftig ein Leben umkämpft werden kann. Ich bin ein Pastorskind, ich habe gesehen, wie viel mein Papa gelitten hat, ich habe selber viel gelitten und ich habe selber enge Zeiten gehabt, aber eins wusste ich, mit Gott ist gerade schwierig, aber ohne ihn wird es noch schwieriger. Ich wusste aber nur eins, wenn er mein Herz berührt, ist die Sache erledigt. Ich brauche eine Berührung von Gott. Ich brauche eine Berührung von dem Heiligen Geist, weil diese eine Berührung so wichtig ist, weil sie nirgendwo anders gibt. Denk dran, diese eine geheime Berührung gibt es nur und ausschließlich in Gottes Gegenwart. Wenn ich denke, wo hat Mose Gottes Stimme gehört? In seiner Gegenwart. Elia in Gottes Gegenwart. Petrus auf dem Dach in Gottes Gegenwart. Paulus, Saulus damals auf dem Weg nach Damaskus, um Christen zu verfolgen, eine Gottesgegenwart, eine Gottesberührung hat diese Menschen und ihr Leben total auf den Kopf gestellt. Die 120 Nachfolger Jesu, wann hat er Gemeinde revolutioniert und gestartet und der stinkige Fischer wurde zum Wildstar-Prediger und auf eine Predigt 3000 bekehren sich, wenn der Heilige Geist auf ihrem Leben kam und der Heilige Geist hat ihnen erfüllt, Himmel hat die Erde geküsst, unser Über hat unser Natürlich getroffen und so waren die Jünger übernatürlich. Wenn Gottes Über unser Natürlich trifft, sind wir in diese übernatürliche Begegnung. Und das ist das, Freunde, was uns in unserem Alltag einfach Kraft schenkt. Der Pastor glaubt mir schon. Das ist schon mal sehr gut. Also mein Herz geht auf gerade. Großartig. Und die gute Geheimnis ist, wenn Gott uns berührt, bleiben wir nicht derselbe. Gott hat Nebenwirkungen. Eine Berührung mit Gott hat Nebenwirkungen. Deswegen brauchen wir, das sind positive Nebenwirkungen, Freunde, die wir in unserem Leben total brauchen. Ich habe gestern meine Story erzählt und ich war eigentlich ein Dreckskerl. Ich habe nur doofe Sachen gemacht fast in meinem Leben. Und einem Abend hat mein Leben total verändert und hat mich zu Gott zurückgezogen. Ich weiß, die gerne so Ermutigungsprediger, sie reden viel und wir wünschen das uns immer gerne. Wir reden gerne über mächtig sein. Hey, die Christen sind richtig, ich vermag alles durch Christus, der mich stark macht. Ich meine, wer hat was dagegen? Freiwillige? Keiner. Sehr gut. Wir reden, dass wir mit Gott die Unbegrenztheit mit mir ist. Gott ist so unbegrenzt und ich auch bin unbegrenzt, oder? Wir reden so viel über diese Themen. Und das beschäftigt mich total. Wie kann ich richtig in der voller Kraft Gottes leben? Wir reden von Siegertyp sein. Hey, leb als Sieger, der Sieg ist schon vollbracht. Und das ist die Wahrheit. Keine von diesen Aussagen ist eine Lüge oder trifft die Bibel nicht. Das ist das, wonach ich mich total sehne und richte und strebe und kämpfe und schimpfe mit Gott. Ich möchte gerne das erreichen, was er mir versprochen hat, weil er das mir versprochen hat und dir genauso. Wir leben von einem Erlösung oder erlösten Lebensstil. Kennt ihr das? Habt ihr das, den Begriff schon mal gehört? Hey, lebe wie ein Erlöser, Erlöster. Ein Erlöster bedeutet, ich habe keine Schuld mehr. Wie ein Erlöster leben, mir ist mein ewiges Leben bewusst. Ein erlösten Lebensstil bedeutet, wow, die Welt geht um mich herum runter und ich stehe und sage, Herr, ich preise dich, denn du bist gut und deine Gnade. Bitte jetzt nur für die Alte, wäret ewiglich. Das haben sie nur verstanden, die 60 plus. Also nur kleiner Scherz. Das mit dem wäret ewiglich, das war gut, gell? Hast du nicht erwartet, ich kann das, lass mich mal raten. Wir reden oft das, lebe aus deinen Verheißungen und nicht aus deinen Erfahrungen. Das ist ein Lebensstil, den ich total gerne pflege. Und sag, okay, was hat mir Gott versprochen? Was steht mir zu bei Gott? Was steht mir zu bei Gott? Gott hat mir was gegeben und was er mir gegeben hat, Freunde, das steht mir zu. Oh. Halleluja. Oh, ewiges Leben, das ist schön, aber ich will noch nicht hin. Ich habe noch Nütze auf der Erde. Ich bin so sehr paulinisch geprägt. Der Himmel ist wunderschön, aber es gibt noch viele Menschen, die jeden Tag sterben, ohne was von Jesus gehört zu haben. Die hätte ich gerne dabei. Come on. Himmel ist ein wunderbarer Ort. Kein Schmerz, kein Hunger, kein Durst. Okay, zu meiner Leid, vielleicht gibt es einer, aber kein Grill. Ich grille für mein Leben gern. Muss ich mal mit Papa, ich habe mit dem Papa schon ausgehandelt, bei der Hochzeit des Lammes bin ich der Grillmeister. Müssen wir mal schauen, ob das klappt oder nicht. Und ich sehne mich nach diesem Stil, diesem Lebensstil, wo ich weiß, dass Gottes Gnade und eine Berührung von ihm jeden Tag kann alles verändern. Und jetzt möchte ich gerne eine Etage tiefer gehen. Kann man noch tiefer gehen heute Abend? Ich meine, wir sind noch am Strand. Ich möchte gerne mit einer Frage starten. Inwiefern ist das in meinem Leben sichtbar? dass Gottes Power, dass dieser Siegertyp, dass dieser erlösten Lebensstil, dass ich mir mein Christsein bewusst bin, dass ich weiß, was mir zugehört, dass ich weiß, was mir nicht zugehört, dass ich weiß, pass auf, um die Autorität Gottes, die mir als sein Kind gegeben worden ist, weißt du um deine Autorität? Wenn ja, gratuliere ich dich, wenn nicht, fang an zu suchen, weil sonst wirst du nie in der Autorität und die Kraft Gottes leben, weil du eben nicht weißt, was dir zusteht. Und da verheißt die Bibel eine schmerzhafte Verheißung, mein Volk geht um oder geht um, stirbt an Mangel an Erkenntnis. Gott will aber nicht, dass wir an Mangel an Erkenntnis sterben. Gott will, dass wir Bescheid wissen. Gott ist daran interessiert, dass wir erkennen, wer er ist, aber was er auch uns geschenkt hat. Du hast göttliche Autorität. Die Bibel sagt, wir sind sogar, pass auf, ich werde dich jetzt schocken, Hand aufs Herz. Die Bibel sagt, wir sind sogar Teilhaber göttlicher Natur. Hoppala. Wow. Das heißt, Gottes Natur steckt irgendwie in uns durch den Heiligen Geist. Und übrigens, das ist nichts als Natürliches, wenn man ein Kind Gottes geworden ist. Da haben wir noch nicht dafür gebetet, da haben wir noch keinen Kurs dafür belegt, da haben wir nicht die 10 Schritte zum Heiligtum gemacht. Das ist nur allein deswegen in uns passiert, weil wir Kinder Gottes heißen. Und das reicht schon. Das ist schon unsere sogenannte Erbe. Ist das uns bewusst? Ist das sichtbar in unserem Leben? Erkennen meine Nachbarn, dass ich so einer bin? Weiß nicht, habe ich euch gestern von meinen Nachbarn erzählt? Sehr gut. Ich wohne in einer Reihenmittelhaus in einer katholischen Gegend, wo meine ganzen Nachbarn fast Rentner sind. Und wir als junge Familie sind mittendrin. Unsere Nachbarn haben diese Häuser vor etwa 30 Jahren zusammen gekauft, als sie neu gebaut wurden. In der Zeit haben sie es geschafft, Freunde und Feinde 5-mal zu werden. Und die sind Rentner. Ich liebe Rentner. Rentner ist das Geilste, was Gott eine Gemeinde schenken kann. Leider habe ich nur 2 davon in meiner Gemeinde. Ich bete um mehr Rentner. Die sind super. Die sind einfach gut. Ich ehre euch alle, ihr lieben Grauhaarige. Ihr seid Gottes mächtige Waffen. Hör nicht auf zu beten, zu handeln. Gott möchte euch noch mehr und stärker gebrauchen. Rentner haben Zeit zum Kaffee und Kuchen. Und wenn Rentner zum Kaffee und Kuchen kommen, haben sie viel zu erzählen. Und jetzt kommen die Nachteile. Rentner haben manchmal auch Beschwerden. Und ich liebe es, wenn sie mit Beschwerden kommen. Ich lade meine Nachbarn, die sind alle richtig hochburgkatholisch, überzeugt von ihrem Katholiksein und die wahre Einzelkatholik und so weiter und so fort. Ihr wisst das ja, Bayern halt, ich wohne in einem Stadtteil von Neu-Ulm namens Gerlenhofen bei Sinden, Möbel-Innhofer etc. Und da kommen sie immer wieder und irgendwann mal kommt das, ach ja, und das hier tut weh und das dort tut weh. Und ich biete ihnen ganz einfach Gebet an. Und wenn sie erstmal sagen, nein, wo Gott macht und keine Ahnung, und dann fängt meine Evangelisation weg. Hey, du bist doch ein Katholik oder du glaubst also an Jesus. Ja, natürlich, ich glaube an Jesus. Der war nie in der Kirche. Ich glaube aber an Jesus. Ja, super. Feierst du auch Ostern? Ja, das feiern wir noch. Ja, das bedeutet doch, dass Jesus auferstanden, oder? Ach so, ich dachte, Hasen und Kücken. Nein, Jesus ist auferstanden. Deswegen feiern wir Ostern. Aha, du hast recht. Ich sage, okay, und weil er lebt und weil er auferstanden ist, kann er heute immer noch Schuld vergeben und Menschen heilen. Aha, so habe ich das noch nie gehört, aber das macht Sinn. So sagen sie mir. So hat das Ganze angefangen. Und dann bete ich für sie für Heilung. Und Gott ist so verrückt genug, um Katholiken gleich zu heilen. Hey, er macht mit. Und das hat sich wiederholt ein paar Mal, so dass ich den Titel verliehen bekomme, der Mann mit dem Draht nach oben. Komm mal in die Gotenstraße und frag, wo ist der Mann mit dem Draht nach oben? Alle Punkte auf Haus Nummer 8. Da wohne ich mit meiner Familie. Vor kurzem sitze ich mit meinem Auto und ich wollte vor dem Haus zurückfahren aus meiner Parklücke, als ich sehe, dass meine Lieblingsnachbarin, die heißt Inge, die ist so süß, über 70 und einfach zum Knuddeln. Die Frau ist einfach schön zum Schauen, wie sie so läuft und wackelt wie eine Ente und immer die Hand so her und dann mit ihren die kauft Sachen, die schwerer als sich selbst und dann läuft sie und dann der dritten Stock hoch, eine Megafrau, einfach zum richtig umarmen, um Liebhaben, mehr nicht, ja, sehr gut. Ich sehe, sie läuft mir entgegen so auf dem Gehweg und ich hatte es eigentlich eilig, ich wollte weg. Und sie winkt mir zu, ich konnte nicht anders, mein Herz ging auf, mein Fenster ging auf, also Beifahrerseite habe ich die Fenster aufgemacht. Und dann kommt und legt sie sich so an meine Autotür. Ich sage, hey Inge, wie geht's dir? Naja, nicht so ganz gut. Und die hat schon ein paar Mal, wurde sie geheilt durch eine Handauflegung und Gebet, sogar auf der Straße. Ich sage, ja, wie geht's dir? Ja, so und so, nicht so ganz toll. Ich sage, ja, was ist denn los? Oh, mein Rücken tut noch mal weh. Und dann wusste ich, okay, ich wusste schon, was sie will, aber ich dachte, okay, let's do it. Warst du beim Arzt? Ja, sie hat gesagt, ja, ich war so beim Arzt. Und was sagt er? Er hat mir so Schmerzmittel gegeben. Hast du sie genommen? Er hat gesagt, ja, und ja, so hilft nur ein bisschen, nicht so ganz viel. Ich sage, ah, okay, was kann man noch machen? Soll ich beten? Ich sage, ja, gerne, so richtig, wuh, endlich mal. Er hat mich abgeschnallt, hat mich so gestrickt an ein Beifahrerfenster, habe Hand auf sie gelegt und einfach gesagt, Jesus, in deinem Namen jetzt verschwinden Inges Schmerzen. Im Namen Jesu, sei gesund, sei geheilt. Ich habe nicht so, wie sagen Sie das? Begrüßt sei dir und mit deiner Seele, keine Ahnung, wie die das so machen. Das kenne ich einfach nicht, ich bin kein Katholik. Aber ich mache das alles nicht. Ich bete in diese Kraft, die ich in meiner Gemeinde auch bete. Ihre Schmerzen sind an die Stelle verschwunden. Sie war happy, ich war happy, dass ich wieder fahren konnte. Und dann ging sie nach Hause und Gott hat seine Macht gezeigt. So, inwiefern wissen deine Nachbarn, dass du was von Jesus kennst? Inwiefern wissen deine Arbeitskollegen, dass du eine Auferweckung, weißt du, die Bibel sagt, dass dieselbe Kraft, die ihm erweckt hat, steckt in uns die Gläubigen. Also du hast in dir eine Auferstehungskraft und du kannst sogar nichts dafür, das ist eine Erbe. Das hast du einfach so geschenkt bekommen. Ja, ohne Vorleistung, ja, auch wenn die Schwabe singen, schaffe, Häusle baue, ohne Leistung kein Ergebnis. Bei Gott sind wir einfach wie Kinder geliebt. Ja, das ist so einfach. Ja, wenn er das so einfach macht, guck mich bitte nicht so blöd an, ich kann nichts dafür. Er hat es für uns richtig einfach gemacht, geliebte Kinder zu sein, reich beschenkt zu sein, in die ganze Fülle des Himmels leben zu dürfen. Das hat er vollbracht und das ist Schee. Das ist einfach Schee. Finde ich richtig, richtig gut. Und jetzt kommt meine zweite Frage zu dir. Sehe ich eher Grenzen oder Vielfalt an Möglichkeiten? Wenn ich an mein Leben denke, wenn ich sage, hey, Gott will dich gebrauchen, was steigt dir in deinen Gedanken erstmal hoch? Steigt dir, wow, ich bin bereit, let's go, let's do it? Oder, Moment mal, damals, als ich noch jung war und so 40 Jahre alt, wollte ich die Woman Ministry, die Frauenarbeit starten, aber da kam Tante Hilga und hat gesagt, Lady, die Ministry, die Ladies Ministry, die Frauenarbeit macht man nicht so, man macht das so. Und sie hat mir nicht erlaubt, so zu machen, ich musste es so machen, ich habe die Finger verbrannt von Tante Hilga und deswegen mache ich nicht mehr. Können wir das? Können wir das, wenn ich sage, hey, Gott ruft dich für eine größere Geschichte und wir fangen an, mehr die Hindernisse zu sehen, als Gottes Kraft in uns fließend? Können wir das, wenn Gott zu uns anfängt zu reden und wir sagen, Herr, wer bin ich? Wenn das Volk fragt, wie heißt du, was soll ich ihnen sagen? Kennen wir das, wenn Gott uns beruft zu einem mächtigen Schritt und wir fangen an zu sehen, aber Herr, die Finanzen, kennen wir das? Natürlich kennen wir das. Ich möchte gerne euch ein paar Sachen zeigen und euch mit hineinnehmen in die drei gefährlichsten Grenzen, die ein Christ haben kann, weil ich glaube, dass heute Abend Gott mehrere Gefängnisse öffnen möchte. Die erste gefährliche Grenze ist die Routine. Gewohnheiten sind gut, die Routine ist gut. Manche Routinen brauchen wir einfach, aber die sind so weit gut, bis sie uns anfangen zu hindern, das zu leben, wozu uns Gott berufen hat. Routinen sind gut, weil sie uns Bequemlichkeit geben. Gewohnheit, Wiederholungssystem. Du stehst jeden Morgen fast in die gleiche Uhrzeit aus, dann ich weiß es nicht, ob du zuerst die Hose oder das T-Shirt anziehst, mir egal, aber du hast deine Reihenfolge, dann gehst du zum Bad, dann wird Zähne geputzt oder gewaschen, Haare werden gemacht, wie auch immer, gegelt oder auch nicht. Und dann geht es zum Frühstück, dann steigst du im Auto und du fährst die Silbestraße zur Arbeit und das wiederholt sich jeden Tag. Um 12 Uhr gibt die Mittagpause, um 16 Uhr hast du Feierabend und dann beginnt der Stress zu Hause mit Mann und Frau und Kinder. Und dann irgendwann mal schaltest du ab und irgendwann mal gehst du schlafen und das wiederholt sich die ganze Zeit. Routine kann gut sein, weil die uns gewisse Rhythmus gibt. Routine ist nicht schlecht an sich, aber die fängt an, eine Waffe gegen uns gerichtet zu sein, sobald diese Routine anfängt, uns unsere Berufung zu rauben. Die fängt an, das zu rauben, was Gott uns gegeben hat. So, also übrigens, die letzten 6-7 Worte einer sterbenden Gemeinde ist, so haben wir das immer gemacht. Und dann kannst du gleich irgendwo einen Sarg für die Gemeinde bei Chick 24 kaufen, da kriegst man sehr wahrscheinlich am günstigsten. Urne geht auch in dem Fall. Und wenn dir lieber so ein wie heißt das, Friedwaldbestattung mit einem Baum, wo die Seele der Gemeinde in dem Baum hochwächst, dann hat vielleicht die Gemeinde Chance zu wachsen oder mein Leben. Die Routine ist ein Gift, wenn wir anfangen, Gemeinde als Routine zu sehen. Routine ist ein tödlicher Gift, wenn mein Glauben zur Routine wird. Wenn mein Glauben aufhört zu wachsen, wenn mein Glauben aufhört, sich zu entwickeln, wenn ich nicht mehr weiß, was meine Gabe ist, wenn ich nicht mehr weiß, warum soll ich in den Gebet arbeiten, wenn ich nicht mehr weiß, warum soll ich in den Hauskreis gehen, wenn ich nicht mehr weiß, warum ich meine Gemeinde und meine Gemeindeleitung segnen soll. Die Routine wird so gefährlich, wenn ich nicht mehr weiß, warum ich meine Zehnten geben soll. Die Routine wird so gefährlich sein und so tödlich sein, wenn ich nicht mehr weiß, warum ich meine stille Zeit mit Gott brauche. Die Routine wird so tödlich sein und Routine, wenn du Bibel aus der Routine ausübst und machst, dann wird das nur tödlich werden. Da wird das einfach nichts. Das ist viel zu gefährlich. Wenn ich nicht mehr weiß, warum ich mache, was ich mache. Muss ich das nehmen? Schade. Passt schon. Wenn ich nicht mehr weiß, warum ich mache, was ich mache, dann wird diese Routine tödlich. Und ich möchte euch jetzt schon mal ermutigen, nur so nebenbei, lies die Bibel nie, weil ein Christ muss seine Bibel lesen. Das ist der dämlichste Grund, warum wir Bibel lesen können. Bete nicht, weil ein Christ beten muss. Beten aus der Muss ist das eine Routine, die tödlich ist für dein und mein Leben und das begrenzt deine Entwicklung so was dermaßen. Freunde, Gebet und Bibel lesen ist kein Muss, ist eine Notwendigkeit. Ich muss die Bibel nicht lesen, ich will die Bibel lesen. Ich muss nicht beten, ich will beten, weil ich weiß, es passiert, da kommt Gottes Gegenwart, wenn ich anfange zu beten. Und in Gottes Gegenwart, bitte merkt euch, das passieren Sachen, die nur und ausschließlich in seiner Gegenwart passieren. Ich möchte euch jetzt ein bisschen schocken. Die zweite und gefährlichste Grenze sind Beziehungen und Freundschaften. Beziehungen und Freundschaften sind für unser Leben extrem wichtig. Gott hat uns geschaffen, überhaupt, damit wir Gemeinschaft und Beziehung mit ihm und mit unseren Nächsten haben. So weit, so gut, nicht umstritten. Aber Beziehungen können so eine tödliche Grenze sein, wenn sie anfangen, uns unsere Gottesberufung zu rauben. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo mal fremd geht für ein Semester oder irgendwo zieht ihr um und dann kommt ihr in den Golfclub oder im Fitnessstudio oder ihr meldet euch irgendwo ganz neu und du merkst, ich komme hier nicht durch. Das ist so ein geschlossener Freundeskreis und ich kann nicht durchdringen. Kennt ihr das? Weil um diese Clique zu gehören, musst du gewisse Regeln halten. Diese Clique geht jeden Dienstag und isst XXL Schnitzel, all you can eat. Und nicht am Mittwoch, nein, am Dienstag. Und um dieser Clique hingehören zu müssen, musst du noch ein guter Tennisspieler sein. Und wenn du nicht im Tennisverein bist und dein Porsche vor dem Tennishalle parken kannst, dann gehörst du in unsere Clique ganz einfach nicht. Diese Freundschaften, die dir sagen, du bist nur mein Freund, wenn... Das sind Freundschaften, Freunde, die keine echte Freundschaften sind. wenn du dich umstellen sollst, damit eine Beziehung funktioniert, wenn du dich so umstellen sollst, damit du in diese Clique hineinpasst, das sind Grenzen, das sind Beziehungen und Freundschaften, die deine Berufung rauben. Wenn du anfängst, so Lobpreis zu machen, weil die anderen nicht sehen wollen, dass deine Hände breit gestreckt sind, und du musst dich anpassen, damit dich die ja lieb haben und nicht dich mit dem Bruder und Schwester, Halleluja, abstempeln, der ausflippig ist, dann sind diese Räuber und keine Freunde. Es gibt gute Freundschaften, ich brauche Freunde. Aber wenn diese Freundschaften mich limitieren, dorthin zu gehen, wo Gott mich haben möchte, das ist ein Gefängnis, Freunde, und wir müssen aufpassen. Wenn deine Freunde dir vorschreiben, wie du glaubst und was du glauben sollst, und du merkst, das dimmt die Kraft Gottes in mein Leben, das ist Zeit zum Durchbrechen. Das ist ein Zeit mal, um Nein zu sagen. Und das dritte Grenzgebiet ist die Religion. Religion und Religiosität ist meine Leistung Gott gegenüber. Das ist Religion. Das muss ich für meinen Gott machen. Das ist Religiosität. Was muss ich für meinen Gott tun? Die Leistungen, die ich, um Gott zu befriedigen, darbringen muss. Aus der Gnade leben und in Gottes Barmherzigkeit leben, weil ich weiß, dass ich begnadet bin, und das genieße ich. Freunde, manchmal sind wir religiöser als Gott. Wir sind so religiöser als Gott, so weit religiös, dass wir nicht mal Gottes Wille tun, weil wir ewig religiös sind. Ich gebe gerne ein Beispiel. Das ist einer meiner Lieblingsbeispiele, weil das auch in meine Berufung mit drin steckt. Ich komme jetzt zu dir, wie heißt du nochmal? Hä? Jonas, schöner Name. So, wir sagen, wir nennen jetzt Jones. Jonas, bei mir alle heißen Jones. Jones 1, Jones 2, habe ich so ein paar Jones, sehr gut. So, Jones, pass auf. Ich sage jetzt zu dir, geh, steh auf und geh, heil diesen Kranken. Geh und heil einen kranken Mensch. Was? Ich kann nicht heilen. Das ist Religion. Das ist eine Lüge. Es ist doch Gottes Gnade, es ist doch Gottes Kraft, es ist doch Gottes Geist. Nicht umstritten. Aber wie fließt Gottes Gnade und Kraft? Durch wem? Durch die Wolke? Durch dich und durch mich. Gott handelt durch handelnde Menschen. Merkt ihr den Satz? Gott handelt durch handelnde Menschen. Eine Person oder er, der Jones, wird mir sagen, ich kann niemanden heilen. Die Bibel sagt aber, die an meinem Namen glauben, oder diese Zeichen und Wunder folgen denen, die an meinem Namen glauben. Steht nicht, folgen die Pastoren, die Ältesten und die alten Hasen der Gemeinde, sondern die an meinem Namen glauben. Glaubst du an den Namen Jesu? Das war eine gute Antwort. Also, dann hinter dir steht ein Anhänger voll mit Gnade und Heilungen und Wunder. Das ist übrigens deine Erbe. Dafür kannst du keine Kurse belegen. Das musst du nur erkennen. Zum Thema übernatürlich. Natürlich leben müssen wir nur verstehen, was Gott uns gegeben hat. Und wenn wir sagen, hey, ich kann das nicht, obwohl Gott gesagt hat, ich kann das. Wir machen im Prinzip, Freunde, Gott zu lügen. Deswegen, Religiosität ist eine Grenze, die wir durchbrechen müssen. Ist eine Kette, die fallen muss. Ist ein Hindernis, es ist ein Gift. Wir meinen das gut. Wir meinen das demütig. Wir meinen das fromm. Aber Freunde, es gibt gute Demut und es gibt frommer, falscher, religiöser Demut. Löse dich bitte davon, damit Gottes Kraft in dein Leben in Wucht hinein fließen kann. Weil Gott nichts anderes möchte, als dass wir durchsprechen durch eine Berührung mit ihm. Halleluja. Gott möchte uns berühren, erfüllen und freisetzen. Seid ihr bereit? Ich bin nur noch euch am Aufwärmen. Es wird noch schlimmer. Könnt ihr noch mehr vertragen? Sehr gut, danke. Finde ich ganz toll von euch. Es ist Zeit für Durchbruch. Amen. Sehr gut. Bevor wir nochmal, lass mich das nur noch einmal betont haben. Kennst du das? Wenn die Umstände uns belagern und alles gegen uns so wirkt, habe ich gestern so einen kleinen Blickchen davon gegeben. Wenn du so fühlst, der Himmel hat mich verlassen, der Gott ist nicht mehr da und die Engel sind alle auf am Gardasee im Urlaub oder auf Mallorca machen. Es gibt ein Jürgen Drews Konzert oder irgendwas. Die sind alle nicht da. Kennst du diese Zeiten, wo du dich so komplett von Gott abgeschnitten fühlst? Sehr gut. Schön, dass ihr das auch kennt. Ich dachte, ich wäre der einzige Kroma in diesem Raum. Aber es scheint normal zu sein. Ich finde Gleichen wie ich, das ist so schön. Wunderbar. Ich möchte heute Abend mit euch eine Frau betrachten, die in mehrere Gefängnisse gelebt hat. Wo diese drei Gefängnisse extrem sichtbar in ihrem Leben waren. Und dann müssen wir mal schauen, was sie gemacht hat. Pass auf. Die Geschichte kennt ihr, die Frau mit dem Blutfluss, Markus 5, 25 bis 34. Ich möchte uns hüten, diese ganze Story durchzulesen, weil ich glaube, dass wir die kennen. Deswegen zusammengefasst in ein paar Fakten. Kurt, ich gucke nicht nach hinten. Wenn das nicht klickt, sagst du mir Bescheid. Tauschen wir. Schön, vielen Dank. Ah, läuft's. Sind wir bei Fakten. Okay, hier reden wir von einer Dame, die 12 Jahre lang krank war. 12 Jahre lang erlitt diese Frau an einem Blutfluss in ihrem Körper. Es hat nicht getrocknet, es hat nicht aufgehört zu bluten. Sie hat einfach einen massiven Problem. Ein Problem, die kulturell gesehen sie aus jeder Gesellschaft ausstießt. Im Judentum damals, wer chronisch krank war, war krank. Deswegen, weil er Sünde in sein Leben bekommen hat, eine Erbsünde von Vater oder von Mutter oder von was weiß ich wer. Da es um eine Blutkrankheit die Rede ist, reden wir von einer unreinen Frau nach dem jüdischen Gesetz damals. Übrigens damals, heute auch noch, in den Augen der Rabbiner in Israel, weil sie genau noch das Alte Testament wortwörtlich und buchstäblich leben. So eine Frau, die unrein ist, die wahrscheinlich Sünderin ist oder Sünde geerbt hat, deswegen ist die ja krank, ist eigentlich ausgeschlossen aus der ganzen Gesellschaft. Ist komplett abgelehnt, ist komplett isoliert, hat keinen Platz in der Gesellschaft, kann eigentlich nichts machen. Die Bibel sagt, sie hat alles investiert mit null Ergebnis. Die Bibel sagt, sie hat alles versucht, ihr alles Geld ausgegeben und hat nichts gebracht. Im Prinzip kann man sagen, die Frau ist ein hoffnungsloser Fall. Die Frau ist nicht mehr tauglich, sie ist nicht gesellschaftstauglich, sie ist nicht freundschaftstauglich, sie ist nicht kirchentauglich, in die Synagoge durfte sie sowieso nicht, weil sowas unrein ist, liegt man nicht in dem heiligen und reinigen Haus Gottes. Die war total eine Nullnummer für die Gesellschaft, sie war total nobody, sie war sowas von abgelehnt, kein Mensch wollte sie sehen, kein Freund wollte sie anfassen, kein Mensch wollte ihr helfen, sie war eigentlich richtig isoliert, in die stärkste Isolationsstufe und höchste, die man nur haben kann in der damaligen Gesellschaft, konnte sie einfach nicht machen. Sie konnte nichts mehr machen, sie war einfach fix und fertig wegen ihrer Geschichte, wegen ihrer Krankheit. Lass uns das noch einmal schauen. Die Routine sagt Isolation. In der Regel, wenn jemand so krank wird, Isolation. Gefängnis Nummer 1, Isolation. Die Routine sagt, die Gewohnheit sagt, die Gesellschaft sagt, weg damit. Sie ist nicht mehr gesellschaftsfähig. Am besten soll sie sterben. Gefängnis und Kette Nummer 1 hingelegt. Isolation. Raus aus dem Haus, raus in die Gesellschaft. Nicht Wasser holen, falls sie irgendwie Wasser nach Hause von einem Brunnen geholt habe. Dann nicht dann, wenn alle Frauen raus waren, etwas später, damit sie ja keiner mehr sieht und berührt und so weiter und so fort. Totale Isolation, totale Lebensumstellung. Eine Kette, die über den Händen liegt. Warum? Weil die Routine sagt, die Tradition sagt, nein. Du bist nicht fähig, du bist nicht wie wir, du bist komplett neben und du gehörst nicht dazu. Die Freunde sagen Ablehnung. Sorry, wir können nicht öffentlich mit dir auftreten, sonst redet keiner mehr mit uns. Weil wenn du uns anfasst, diese Frau hatte jemanden angefasst, hätte er sich reinigen müssen, 7-mal waschen müssen, damit er überhaupt wieder mal von dieser Berührung rein geworden ist. Wir reden von rabbinischem, also richtig krasse jüdische Gesetz. Ich weiß es nicht, wie viel in ihr vertraut seid mit solchen Details in dem jüdischen Kontext. Ich komme aber aus Israel. Also so eine Berührung hätte gereicht, um ihn schuldig zu sprechen, dass er sich 7-mal baden muss, damit er wieder rein und sauber und gesellschaftsfähig ist. Mache er das nicht, ist da diese Frau gleichgestellt, isoliert, nicht fähig, nicht tauglich, einfach out of game. Total fertig. Die Routine sagt Isolation. Die Freunde sagen Ablehnung, sorry, vielleicht im Geheim kommen wir mal zu dir und dann gehen wir schnell 7-mal duschen und gut ist die Sache. Und es waren Freunde auch in ihr Leben, die gut waren, das werden wir nachher entdecken. Und die Religion verurteilt sie. Die Religiosität sagt unrein, unheilig. Die Religiosität sagt untauglich und nicht gut, nicht fähig genug. Freunde, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, wie oft isolieren wir uns? Wie oft lassen wir uns sagen, du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Das ist nicht deine Stärke. Das ist nicht dein Ding. Du bist nicht dafür geschaffen. Kennt ihr diese Haltung von Freunden, die so Positives in unser Leben hineinströmen wollen? Ich möchte euch kurz eine Story von mir erzählen. Ich war gerade neu in Ulm in meiner Gemeinde, wo ich Pastor bin. Ihr merkt, mein Deutsch ist nicht perfekt, aber ich habe gestern gefragt, ihr versteht mich schon. Das ist schon ein Wunder. Finde ich ganz toll. Ansonsten bitte, bitte um die Gabe der Auslegung. Die funktioniert auf jeden Fall. Und dann habe ich so vor 10 Jahren, stell dir vor, mein Deutsch war noch mal 10 Jahre schlechter als heute. Und ich habe gepredigt und ich habe so bestimmte Begriffe benutzt in meiner Predigt. Und nachher kam eine Frau zu mir in mein Büro, mit denen ich ziemlich vertraut war, eine gute Mitarbeiterin, eigentlich keine negative, eher richtig eine feine Frau im Glauben, das Ganze ist alles okay. Und sie sagt mir liebevoll, richtig irrbaulich, war nicht Blödes dabei, sagt sie mir, hey Timmy, pass auf, du hast das so und so ausgedrückt, das drückt man besser mit dem und dem und dem Wort besser aus. Er sagt, okay, danke dafür, aber ist okay, das nehmen wir dir nicht übel. Und jetzt pass auf, sagt sie mir, wir wissen, du bist kein Native Speaker. Das heißt, deine Deutsch ist nicht deine Muttersprache. Und das habe ich mir irgendwo gemerkt. Alles klar? Vielen Dank für die Korrektur. Alles gut. Eine Woche später wiederholt sich genau das gleiche Spiel. 1:1, kommt zu mir nach der Predigt, erklärt mir das Sache und sagt mir, ja, wir nehmen es dir nicht übel, wir wissen alle, du bist kein Native Speaker. Ich habe es mir gemerkt. 2 Wochen später kommt ein jemand anderes zu mir und sagt mir, Timmy, darf ich dir kurz mal was sagen? Man sagt nicht verarschen, man sagt veräppeln in die Predigt. Veräppeln, warum Apfel, warum Apple, warum nicht, wie heißt das, Samsung oder so, nein, veräppeln. Ich habe Apple-Geschichte nicht richtig verstanden. Aber sie hat mir gesagt, man sagt nicht vorne verarschen, man sagt einfach veräppeln. Und ich sage ihr, oh, danke schön, du weißt, ich bin kein Native Speaker. Als ich das gesagt habe, habe ich so eine Ohrfeige auf meinen Kopf gespürt, ganz ehrlich. Und dachte ich, nein, noch einmal in die Falle. Welche Impulse sind denn, Freunde, und dass ich kein Native Speaker bin, das weiß ich selber. Sieht man, ja, ich sehe anders aus als ein Deutscher. Nicht hell, keine blauen Augen, keine blonden Haare. Es ist halt so. Ich bin ein Nazarener und sehe eher wie Jesus aus, von daher ist alles okay. Übrigens, er sah in etwa so aus. Also vergiss dieses Bild von blonde Jesus, lange Haare, blaue Augen, weiße Ding, weißer Gewand und so blaue Schal drum. Das ist too much Hollywood. Der war ein stinkiger Kerl. Damals gab Gandio, als er unter die Sonne stundenlang lief und wie ein normaler Sterblicher geschwitzt hat. Punkt, Punkt, Punkt. Nicht unser Thema. Ich war irgendwie wach und dachte, hey, wer hat diese Signale in dir gesendet? Was hast du geglaubt? Eine Frau sagt mir 2-mal, du bist nicht Native Speaker. Sie pflanzt eine Pflanze in mein Herz, die negativ eigentlich belegt ist. Ich glaube das und fange an, das selber über mein Leben zu bekennen. Wie dämlich kannst du sein, Timmy? Habe ich mir selber gesagt und habe gesagt, Herr, ich löse mich von dieser Erkenntnis. Ich löse mich von dieser Bekenntnis. Ich bin zwar kein Native Speaker, aber ich bin dein Sprachrohr, Herr. Halleluja. Du sollst mich gebrauchen, um das zu transportieren, was der Himmel will, dass transportiert wird. Ob auf Deutsch, auf Englisch oder auf Schlichtdeutsch, mir ist egal, solange die Menschen verstehen, ist die Botschaft okay. Wenn die Botschaft ankommt, Herr, dann ist dein Wille am Geschehen und das ist gut so. Wie oft pflanzen Menschen Worte in unser Leben und setzen uns Grenze und Gefängnisse. Das Ganze hat diese Frau erlebt. Aufgeben kam aber für sie nicht in Frage. Und hier möchte ich euch kurz doch einen Teil von der Geschichte offenbaren. Ich fand das Bild sehr passend für diese Geschichte, diese ziemlich beflickte Frau. Einfach nur, dass wir uns eine Vorstellung haben. Sie kam quasi, als sie von Jesus gehört, in die Volksmenge von hinten und rührte sein Kleid an. Denn sie sprach, wenn ich nur, also merkt euch bitte die Worte mit Rot. Sie kam, sie hat gehört, sie rührte ihm an, sie sprach, wenn ich nur sein Kleid anrühre, so werde ich geheilt werden. Sie kam, als sie von Jesus gehört hat, in der Volksmenge von hinten und rührte sein Kleid an, denn sie sprach, wenn ich nur sein Kleid anrühre, so werde ich geheilt werden. Ich möchte euch hier ein kleines Geheimnis verraten. 4 Schlüssel für diesen Durchbruch, den diese Frau gemacht hat. Schlüssel Nummer 1, sie hat gehört, als sie von ihm gehört hatte. Das heißt, ein Freund kam zu ihr und hat gesagt, hey, pass auf, dieses Jesus, der macht gerade Wunder. Willst du mal nicht mal zu ihm gehen? Sie sagt, Jesus, da war irgendwas, Messias verheißen. Wahrscheinlich hat ihr Oma die ganze Tora mal erklärt und irgendwie eine Offenbarung des Geistes geschieht in ihrem Herzen, dass das ist dem, auf den wir als Juden schon ewig lange warten, dem muss ich irgendwie berühren. Also das erste Mal, sie hat gehört, Glaube kommt durch Hören des Wortes Gottes, Freunde. Wir hören Gottes Wort, wir wollen glauben, was drin steht. Das zweite steht, es steht nicht drin, aber ich habe es herausgelesen, sie hat geglaubt. Warum behaupte ich, sie hat geglaubt? Steht nirgends im Text, sie hat geglaubt. Ich kann es dir gerne sagen, weil die nächste Key war, sie hat gesagt, sie hat bekannt, wenn ich nur sein Gewand anfasse, werde ich geheilt. Und so ein Bekenntnis kannst du ohne Glauben nie im Leben machen. Mein Freund, wenn du nicht bekennen kannst, dass Jesus heilen kann, ihn wahrhaftig heilen kann, wirst du nie für Heilung beten für jemanden. Wow. Wenn du nicht überzeugt bist, dass Jesus dir deine Schuld vergeben kann, wirst du niemandem erzählen, dass Jesus Schuld vergeben kann. Und wenn du nicht überzeugt bist, dass Jesus lebt und Wunder tut und das nicht laut sagen kannst, wirst du nie jemandem davon erzählen, was Jesus ist und wer Jesus ist, weil das kommt von innen heraus. Sie hat gehört, sie hat geglaubt, sie hat es ausgesprochen, sie hat es bekannt und letztendlich hat sie es umgesetzt. Sie hat es umgesetzt. Sie ist in die Volksmenge rausgegangen und sie hat gesagt, ich werde es machen. Und hier möchte ich euch kurz was erklären. Diese Frau brach alle Grenzen von Routine, von Freundschaft und von Religion. Denkt dran, diese Frau war komplett isoliert. Und dann hört sie, Jesus ist da. Und sie meinte, nur eine Berührung mit diesem Jesus kann mein Leben total verändern. Und ich darf meine Chance nicht verpassen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Mut diese Frau damals gebraucht hat. Einfach mal, um aufzustehen, um die Türe aufzumachen, um die Volksmenge rauszugehen. Und stell dir vor, alle wissen im Ort, wer sie ist und was sie ist. Und dann komm, sag, hey, entschuldige sie. Fass mich nicht an, du Schmutzige, du Sünderin. Geh zur Hölle, was machst du hier? Du bist nicht gesellschaftsfähig. Wir müssen dich eigentlich loswerden. Was machst du hier? Und sie stopft ihr Ohren mit was weiß ich wie viel Watte und sie macht dem Nächsten, entschuldigen Sie bitte, machen Sie mal Platz, gehen Sie mal auf den Weg, ich muss nach vorne, ich will durchbrechen. Sie hat jede Art von Kette, die ihr im Leben gelegt worden ist, einfach durchgebrochen und hat gesagt, ich muss diesen Jesus berühren, weil sie geglaubt hat, berühre ich nur sein Gewand, werde ich geheilt werden. Wenn wir von seinem Gewand reden, die Juden, Jesus als Rabbi legte ein Talit, sogenannte Talit, das ist ein Kleid, so wie ein Poncho, das ist ein Loch in der Mitte, so wie ein Schal von vorne nach hinten. Und auf alle 4 Ecken gibt es so Schnüre. Ich weiß nicht, wer mal schon in Israel war und das gesehen hat. Diese Schnüre, die haben Kraft in sich. Damals mindestens. Weil die tragen Gottes Namen. In diese Knoten, die drin sind, steht der Name Yahweh. Das wissen viele nicht. In diese Tzitzit, was man Tzitzit auf Hebräisch nennt, stecken 600 Nee. Doch 600 irgendwas Gebote von du sollst und du sollst nicht. Steckt das ganze jüdische Gesetz, stinkt die Gebote drin in diese Tzitzi, diese viermal diese Schnüre und Knoten, steckt eigentlich das Wort und Willen Gottes. Und das trägt Kraft. Und sie hat gewusst, wenn ich nur diese Gotteskraft, diese Tzitzi an ihm anfasse, werde ich geheilt werden. Sie hat gewusst, da liegt in diesem Mann, der ist Kraft, und sie springt auf ihm in die Volksmenge, nachdem sie jeden links und rechts rausgeschmissen hat und fasst diese eine Tzitzit an seinem Gewand. Und sie wurde geheilt. Sie merkte, dass ihr Blutfluss gestoppt ist, und Jesus merkte, wow, eine Kraft hat mich verlassen. Wer hat mich berührt? Und Petrus sagt, hey, hast du alle Tassen im Schrank? Du siehst die Menschen dringend. Fass du was auf? Das war eine Menschengedränge. Das war eine Menschenversammlung um Jesus. Er konnte nicht laufen. Übrigens, Jesus war, wisst ihr, wohin auf dem Weg? Wohin, als das passierte? Ganz genau zum Haus Jairus, um seine Tochter zu erwecken. Jairus kommt, Master, meine Tochter krank, komm, einer belästige den Lehrer nicht, deine Tochter ist schon tot, hab keine Angst, Jesus, komm, lass uns zu deinem Haus gehen, das Mädchen wird schon heil. Und während er zu Jairus läuft und die Volksmenge gespannt, wow, jetzt gibt es einen Totenauferweckung live und in Farbe, made by Jesus himself, richtig, richtig homemade, also fantastischer geht gar nichts. Und während er Richtung Totenauferwecken geht, kommt eine Frau und touch, sie berührt ihn, damit sie ihre Heilung bekommt. Und jetzt pass auf, die Bibel sagt, die Frau kam in die Volksmenge und erzählte Jesus die ganze Wahrheit. Also, einen gewaltigeren Straßeneinsatz wie das gab es nie in der ganzen Geschichte. Die Frau hat Jesus nicht geflüstert, sonst hatten die Apostel das nicht gehört und dokumentiert. Woher wussten sie, dass sie investiert hat? Woher wussten sie, dass sie 12 Jahre lang mit der Plage verhaftet? Sie hat erzählt, und zwar vor allen Menschen. Jesus, ich bin geheilt, mir geht es so dreckig seit 12 Jahren, ich habe alles investiert, hat nicht geholfen und jemand hat gesagt, dass du hier bist und ich wusste, wenn ich einfach dein Gewand anfasse, werde ich geheilt werden und das ist mir heute passiert, gepriesen seist du Jesus, so mitten auf die Straßen. Wow, hey, das ist ein Straßeneinsatz, oder? Das finde ich gewaltig. Mein Freund, in welche Gefängnisse sitzt du? Wo sitzen wir in unserer Gefühlswelt? Diese Frau musste alles durchbrechen. Pass auf. Sie wusste, eine Berührung mit Jesus kann alles ändern. Diese befleckte Frau war nicht mehr befleckt. Diese schmutzige, unreine Frau war auf einmal eine ganz normale. Diese Frau, die nicht gesellschaftsfähig war, diese Frau, die nicht mit den anderen Frauen mal Brot backen konnte oder sich treffen zum Häkeln und Stricken, diese Frau, die nicht fähig war, an eine normale Hochzeit von dem Nachbarskind zu gehen, sie war auf einmal bei jeder Hochzeit dabei, weil eine Berührung mit Jesus alles verändert hat in ihrem Leben. Und ohne Jesus wäre das Ganze nie im Leben geschehen. Und dann fiel mir eine ganz interessante Frage, nämlich eigentlich, wenn die so, Jairus kam und hat gesagt, hey, meine Tochter ist krank. Warum hat sie nicht gebeten, hey, ich bin so gesellschaftsunfähig, kannst du nicht mal Jesus fragen, ob er nicht mal bei mir vorbei kommen kann und mein Elend beenden kann? Diese Frage habe ich mitgebracht. Warum hat sie Jesus nicht gebeten, dass er zu ihr quasi nach Hause kommt? Ich glaube, es steckt ein gewaltiger Geheimnis dahinter und dieses Geheimnis kann dein Leben heute Abend verändern. Ich glaube, Jesus wollte, dass sie aus ihrem Grenzgebiet herauskommt. Es gibt eine andere Story in der Bibel, wo Jesus nach Jericho geht und dann wird ein Blinder zu ihm geführt und er wollte geheilt werden. Wo es auch in dieser Story steht, Jesus fasste ihm in die Hand und nahm ihn aus der Stadt heraus. Diese Stadt war sein gewohntes Grenzgebiet. Er konnte nicht raus, er war blind. Aber Jesus nahm ihn aus seinem Grenzgebiet raus. Jesus hat zugelassen, dass diese Frau jeden Mauer durchbricht, jeden Barriere durchbricht. Jesus hat zugelassen, dass sie gegen jeden Menschenverstand gehandelt hat, um ihre Freiheit zu erlangen. Ich glaube, Jesus möchte dich über deine Grenze führen, damit du eine Lösung findest. Wieso? Manche Lösungen sind einfach außerhalb unserer Grenzen. Manchmal drehen wir im Kreis so viel so und wir finden keine Lösung. Wir beten und wir haben keine Bewegung. Wir beten und es passiert nichts. Kennt ihr das? Wir versuchen, das Ding zu pushen und es passiert nichts. Aber wir brauchen einen Push des Heiligen Geistes, einen Drucken des Heiligen Geistes, der uns so weit dringt, dass wir bereit wären, aus unseren Grenzgebiete hinauszugehen. Wieso? Weil in uns, wir müssen kapieren, manchmal in unserem Grenzgebiet, in diese gewöhnliche Umgebung, in der wir uns bewegen, gibt es keine Lösung. Oh, das habe ich gerne noch einmal gesagt. Es gibt Probleme, Situationen, wo wir in unserem vertrauten Umfeld keine Lösung geben. Und wir brauchen einen Druck von dem Heiligen Geist, der uns so weit pusht, dass wir fähig werden und mutig werden, aus unseren Grenzgebieten herauszugehen, damit wir diese Lösung empfangen können, damit Gottes Handeln passiert. Damit irgendwas passiert, was nie in unserem Leben passiert würde. Gott will uns aus unseren Grenzen herausdringen, damit wir ihm auf eine andere Dimension und eine andere Ebene und eine andere Möglichkeiten bei ihm sehen, als das, was wir gewohnt sind. Halleluja. Weil in unserem gewohnten Grenzgebiet gibt es keine Lösung. Für manche Probleme gibt es keine Lösung. Wir müssen einfach über uns hinaus gucken, über jede Kultur, über jede Religion, über jede Lüge, die in unser Leben festgesetzt wurde. Nein, ich bin kein Native Speaker und ich werde nie im Leben Native Speaker. Ich bin Gottes Sprachrohr und ich freue mich total, dass Gott mich überhaupt, ich verstehe ihn wirklich nicht, aber wie er mich, ich finde es einfach genial. Okay, darf ich ein bisschen Jugendsprache benutzen und bitte korrigiert mich nachher nicht. Ich weiß, dass man von vorne an die Predigt nichts sagt. Aber ich habe eine ziemlich junge Kirche und dann erlaube ich mir gewisse Phrases, Begriffe. Und ich bin überzeugt, dieses Wort wird er nie mehr vergessen. Hab keine Angst, auch wenn du es vermasselt hast. Das ist noch harmlos. Weil ich glaube, und das sage ich der Jugend so, weil die verstehen diese Sprache. Ich sage ihnen, hey, bitte nimm's mir nicht übel, Bruder, okay? Sehr gut. Gott kann aus deinem Kack einen Kuchen machen. Okay, er vergibt mir beim nächsten Abend mal für den Ausdruck. Gott kann das machen. Er kann aus unserer Mist Herrlichkeit gründen. Er kann aus unseren krummen Wege gerade Wege machen. Sind wir bereit zum Durchbrechen? Sind wir bereit, auf ihn zu kommen? Sind wir bereit, Männer und Frauen links und rechts zu schmeißen, um zu Jesus zu kommen? Sind wir bereit, Gewohnheiten durchzubrechen, um diese Freiheit zu... Sind wir bereit? Oder sagen wir, die Gesellschaft erlaubt das nicht. Wenn ich meine Hand hebe, ich bin Bruder, Halleluja. Wenn ich einmal geklatscht habe, einmal mehr geklatscht habe, die ist so flippig. Du kannst Gottes Geist nicht erkennen und nicht flippig werden, um Gottes Willen. Sogar die Bibel sagt, die Bäume klatschen und jauchzen und jubeln. Und wenn diese Steine, wenn diese Menschen die Klappe halten, wer schreit dann, Freunde? Die Steine zur Ehre Gottes. Selbst die Steine werden schreien zur Ehre Gottes. Du kannst nicht Gottes Geist so dynamisch in dir haben und sagen, ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Dass Gott hätte. Wenn Gottes Freude dein Herz erfüllt, mein Freund, hey, da ist ein Fluss von Leben und Frieden. Wenn Gottes Geist dein Herz erfüllt, da ist ein Fluss von Gnade. Du kümmerst dich nicht mehr, wie sehe ich heute, soll ich den blauen oder den lilanen Lippenstift nehmen? Du kümmerst dich nicht mehr darum, was weiß ich was, lass mal ein bisschen die Kommentare beiseite, aber du bist einfach von Gottes Gegenwart überwältigt und übernommen und gefesselt, dass du es einfach nicht anders kannst. Martin Luther hat es auch vorgemacht und hat gesagt, sorry, ich kann nicht anders. Ich werde meinen Gott nicht verleugnen, ich werde meinen Glauben nicht, ich kann nicht anders. Macht, was ihr wollt mit mir, revolutionärer Satz. Und möge diese Gottesdringen in unser Herzen hineinkommen, wo wir sagen, ich kann nicht anderes, ich will Jesus jagen, ich will Jesus haben, ich will Jesus dienen, ich will für ihn leben, ich will jeden Gefängnis in mein Leben durchbrechen und ausbrechen und kaputt machen. Ich will rausgehen, weil mein Gott mich beruft. Und wenn Gott dich berührt, mein Freund, dann fangen an, Ketten zu fallen. Und ich glaube, Gott möchte heute ein paar Ketten fallen. Ich möchte gerne in die Ministry Time gehen und habe so ein paar Fragen mitgebracht. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Fragen einfach kurz auf dich wirken lässt. Verträgt ihr noch ein bisschen Tiefe? Geht's noch? Oder steinig? Okay, sehr gut. Hier kommt meine erste Frage. Wann war meine letzte Berührung mit Gott? Halleluja. Weißt du, meine Begegnung mit Gott, ich meinte nicht das fromme Dings mit Halleluja und Hand hoch. Ich meine nicht das Wir erheben dich und keine Ahnung, das meine ich nicht. Ich meine diese Gottesbegegnung und Gottesberührung, die so gewaltig und so heftig war, dass der Pastor denkt und dir sagt, bitte komm nicht mehr betrunken in unser Haus. Fehlt euch eine Frau in der Bibel, die so gebetet hat, wo ihr Mascara in Gottes Gegenwart gefallen ist, wo ihre High Heels weggeschmissen worden waren? Fehlt euch eine, die ihre Frisur ihr sowas von egal war? Fehlt euch jemand, der geheult hat, Herr, wenn du mich nicht segnen, gehe ich nicht weg? Ich meine diese Berührung. Ich meine diese Leidenschaft, bei der wir Gott sagen, Herr, ich lasse deine Gegenwart nicht los, wenn du keinen Durchbruch bei mir gestaltest. Wann war diese letzte Berührung mit Gott, der dein Leben umgekrempelt hat? Wann hat dich eine Gottesgedanke so weit beschäftigt, dass du richtig durcheinander kamst? Wann hat dich eine Gottesgedanke so sehr berührt, dass du auf die Knien gegangen bist? Kennst du noch das letzte Mal? Und dann wollen wir Erweckung. Halleluja. Es ist Zeit für Erweckung. Erweckung beginnt bei jedem von uns an, Freunde. Erweckung beginnt bei jedem von uns an. Gott ist hier, um dich zu berühren. Da kommt meine nächste Frage. Wo brauche ich heute göttliche... Haben wir? Oh. Jetzt. Wo brauche ich eine göttliche Berührung heute Abend? Wo möchte ich heute Abend aus dem Menge rausgehen und sagen, hier, entschuldigen Sie, gehen Sie weg, raus aus meinem Weg, ich will hin. Wo darf heute Abend Jesus Finger auf dein Leben legen? Gott möchte Gefängnisse öffnen heute Abend. Ketten werden fallen heute Abend im Namen Jesu. Du darfst nicht, du bist nicht berufen, in meinem Gefängnis zu leben. Gott ruft dich, dass du wieder, ich sage jetzt im übertragenen Sinne, dass du wieder gesellschaftsfähig bist. Dass du rein genug bist, um unter Menschen zu gehen. Bitte, ihr versteht, was ich meine, im weiteren Sinne, ja? Gott will Gefängnisse brechen, dass du dich nicht mehr schämen sollst und dich nicht daheim mehr stecken sollst. Gott möchte Gefängnisse brechen, Ketten fallen, weil du zur Freiheit berufen worden sind. Und der Preis für diese Freiheit war nichts geringer als Jesus, der Sohn Gottes am Kreuz. Die Bibel sagt, Gott erwies seine Liebe zu uns darin, dass als wir noch Sünder waren, Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Ich wiederhole diesen Satz auf modern. Als wir noch Sünder waren und es nicht verdient hatten, hat Gott uns die Blume, die Liebesblume gezeigt durch Jesus am Kreuz. Das bedeutet, Jesus am Kreuz ist diese Blume, die Gott dir vor die Nase steckt, vor dir auf die Knie geht und sagt, ich will, dass du meins bist. Das ist der Maß der Liebe Gottes. So, wenn du mal gezweifelt hast, ob Gott dich liebt oder nicht, du und ich, wir können diese Maß der Liebe Gottes zu uns nie bestimmen. Die Maß ist schon längst festgelegt. Die Maß der Liebe Gottes für uns ist Jesus am Kreuz. So, wenn du geglaubt hast, dass du nicht geliebt bist von Gott, es ist eine Lüge, lass uns frei davon werden heute Abend. Meine letzte Frage, das ist eine Entscheidung, die du heute Abend treffen kannst. Diese Routine, Freundschaften, Religiosität beende ich heute. Ich darf dich gerne hinführen, aber ich kann keine Entscheidung für dich treffen. Ich darf dich gerne hinführen, aber du weißt, worum es geht. Ich sage Amen. Ich bin fertig. Jetzt bist du dran.